Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Nach Jahren unter Hausarrest ist Myanmars Oppositionsführerin Aung San Suu Kyi wieder frei. Mit einem Appell zur Geschlossenheit wandte sich die 65-Jährige heute an tausende Anhänger, die sich vor ihrem Anwesen in Rangoon versammelt hatten. International wurde die Freilassung der Friedensnobelpreisträgerin mit Erleichterung aufgenommen. Kanzlerin Merkel und US-Präsident Obama würdigten ihren Einsatz für Menschenrechte und Demokratie. UN-Generalsekretär Ban forderte das Militärregime im früheren Birma auf, alle politischen Gefangenen freizulassen.
Jubel und Begeisterung, Aung San Suu Kyi ist frei. Rund 5000 Anhänger sind zu ihrem Haus geströmt und sie macht sofort deutlich, dass sie eine politische Rolle für sich beansprucht. Sie ruft, das Volk muss zusammenstehen, dann können wir unsere Ziele erreichen. Die Menschen feiern sie als Symbolfigur der Demokratiebewegung in Myanmar. Bis zum Nachmittag war der Zugang zu ihrem Wohnviertel abgesperrt. Viel Militär wurde in Rangoons Straßen gesehen. Dann der erste Auftritt in Freiheit nach 7 Jahren. Von den letzten 21 Jahren hat sie 15 im Hausarrest verbracht. Das Militär gibt den Weg frei. Myanmars Junta fühlt sich nach den Wahlen vom vergangenen Sonntag offenbar sicher genug, solche Demonstrationen zu dulden. Seine Parteien beherrschen das Parlament. 1988 wurde die Tochter des Staatsgründers Aung San zur umjubelten Führerin der Demokratiebewegung. Die Wahl von 1990 gewann sie haushoch, doch das Militär stellte sie unter Hausarrest. In den Jahren danach kam sie einige Male für kurze Zeit frei, zuletzt 2002. Demokratie wird kommen, rief sie damals. Doch ein paar Monate später war sie wieder in Haft. Das Militär hatte Angst vor ihrer Popularität. An den Wahlen zum neuen Parlament hatte sich ihre Partei nicht beteiligt. Sie setzt offenbar auf außerparlamentarischen Widerstand. Die Zukunft ist ungewiss.
Zum einen könnte die Freilassung internationalen Druck vom Regime nehmen, das hofft auf Aufhebung der Handelssanktionen des Westens. Zum anderen könnte Aung San Suu Kyi mit ihrem Charisma eine Massenbewegung auslösen und wirkliche Demokratisierung einfordern. Doch wenn sie damit zu einer echten Gefahr für die Militärs wird, könnte sie schnell wieder in Haft sein.
Weitere Informationen über die politische Laufbahn von Suu Kyi finden Sie bei uns unter tagesschau.de. Zehntausende Menschen haben heute in mehreren deutschen Städten gegen die Politik der Bundesregierung protestiert. Dazu aufgerufen hatte der Deutsche Gewerkschaftsbund unter dem Motto: Gerechtigkeit ist etwas anderes, wir brauchen einen Kurswechsel.
Das Sparpaket geht symbolisch zurück an den Absender. Im Lastwagen Kartons mit Abstimmungskarten gegen die Regierungspolitik. Beschäftigte in Metall- und Elektrobetrieben haben sie gesammelt. Protest in Stuttgart, mindestens 30.000 Menschen auf der Straße. Sie fordern eine andere Politik.
Ob man jetzt an Rente denkt, ob man an Krankenversicherung denkt, ganzen Sozialabbau, das wird ja immer schlechter.
Es gibt nur eine Sprache, die unsere Politiker verstehen. Und das ist, wenn das Volk auf die Straße geht und sagt, Schluss damit.
Die Gewerkschaften mobilisieren ihre Mitglieder. Bundesweit hätten 100.000 an Protesten teilgenommen, sagt der DGB. Protest für eine Abkehr von der Rente mit 67 oder dafür, dass Leiharbeiter gleichen Lohn bekommen. Mehr Ausbildungsplätze sollen her. Und immer wieder gibt es Kritik am Sparpaket, am Kurs der Bundesregierung. Der Vorwurf, sie lasse sich von den Interessen der Wirtschaft leiten.
Wir wollen keine Republik, in der die mächtigen Interessensgruppen mit ihrer Macht, mit ihrem Geld und mit ihrem Einfluss in der Politik die Richtlinien in unserem Land bestimmen. Wir wollen das nicht.
Auch in anderen Städten wie hier in Nürnberg gab es Demonstrationen. Von den Gewerkschaften hieß es, das sei nur ein Anfang. Man werde noch mehr Druck auf die Regierung machen.
Führende CDU-Politiker haben sich in die Diskussion über Finanzminister Schäuble und angebliche Pläne für eine Kabinettsumbildung eingeschaltet. Arbeitsministerin von der Leyen nannte Schäuble in der Bild am Sonntag einen Anker für Verlässlichkeit und gutes Regierungshandeln. Unionsfraktionschef Kauder bescheinigte Schäuble in der Passauer Neuen Presse, er habe das volle Vertrauen von Parteispitze und Fraktion. Der Finanzminister war zuletzt wegen seines Führungsstils kritisiert worden. Dazu reißen Spekulationen über gesundheitliche Probleme des CDU-Politikers nicht ab. In Japan sind die Staats- und Regierungschefs des Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsforums APEC zu einem Gipfeltreffen zusammengekommen. Zwei Tage lang beraten die Mitgliedsländer, die rund um den Pazifischen Ozean liegen, über die wirtschaftliche Entwicklung der Region. Bei dem Treffen geht es auch um die geplante Freihandelszone, die zum Beispiel in Japan sehr umstritten ist.
Heute also zog sie weiter, die Politkarawane, auf das Treffen der G20 in Seoul, folgt der Aufgalopp der APEC-Staaten, der Länder des asiatisch-pazifischen Raums. 21 Staaten, mehr als 40% des Welthandels, versammelt im japanischen Yokohama. Die Themen bleiben die gleichen. Währungsunfrieden und Handelshemmnisse, die vor allem das amerikanische Wirtschaftswachstum bremsen. Für den US-Präsidenten ist es die letzte von vier Reisestationen, die ihn über Indien ins Herz Asiens führte. Seine Mission ist klar, Jobs für Amerika, daran messen sie ihn zu Hause. Er wirbt deswegen einmal mehr für offene Märkte in Asien und für eine gewaltige pazifische Freihandelszone, die hier in Yokohama weiter Form annehmen soll. Obama will in den nächsten 5 Jahren die Exporte in den asiatischen Raum verdoppeln. Als US-Präsident entschuldige ich mich nicht dafür, dass ich Jobs nach Amerika holen will. Aber es gibt keine Notwendigkeit, Handel und Wachstum als Nullsummenspiel zu sehen, wo ein Land auf Kosten eines anderen reich wird. Das zieht einmal mehr auf China. Draußen vor der Türe laufen Japans Bauern, bis dato geschützt durch hohe Importzölle, Sturm gegen das Freihandelsabkommen. Es koste ihre Jobs, sagen sie. Japans Regierung setzt das unter Druck und zögert noch mit einer Entscheidung über den Beitritt. 10 Tage ist Obama durch Asien gereist. Amerika, das so viel mehr importiert als exportiert, braucht die aufstrebenden Staaten als Absatzmarkt. Aber sie machen es ihm nicht leicht. Ein Handelsabkommen mit Südkorea kam vorerst nicht zustande. Und China spielt im Währungsstreit weiter auf Zeit.
Am Rande des APEC-Gipfels ist auch über die Schuldenkrise in Irland gesprochen worden. Der Chef des Internationalen Währungsfonds, Strauss-Kahn, sagte, der IWF stehe bereit, wenn der Inselstaat Hilfe benötige. Im Zuge der Finanzkrise musste das Land Milliarden zur Stützung des Bankensektors aufbringen.
Idyllisch kann sie sein, die irische Küste. Aber auch rau und stürmisch. Ob hier in Europas Westen nun bald Unwetterwarnung gegeben wird, finanzieller Art, darüber wird heftig spekuliert. Immerhin hat Dublin ein Defizit von über 30%, doppelt so hoch wie das griechische. Und doch keine Sturmwarnung nötig, sagt die Regierung. Wir haben genug Geld bis Mitte nächsten Jahres, zum Teil aus Rücklagen, zum Teil, weil wir Anfang diesen Jahres mehr Geld als nötig aufgenommen haben. Und auch der Chef des Internationalen Währungsfonds rät zur Ruhe. Ich glaube, Irland wird es allein schaffen. Es ist nicht wie Griechenland, wo der Haushalt nicht stimmt und das Land an sich nicht wettbewerbsfähig war. Dass Irland nun dennoch in Bedrängnis gerät, daran gibt man in Dublin auch Kanzlerin Merkel eine Mitschuld. Der Grund, die von Deutschland geforderte Beteiligung privater Investoren bei einer Staatspleite verunsichere die Märkte. Länder wie Griechenland oder Irland hätten es noch schwerer, an Geld zu kommen. Auch der Chef der Europäischen Zentralbank Trichet und Eurogruppenchef Juncker hatten davor gewarnt, Deutschland bleibt bei der Forderung.
Das, denke ich, ist im Interesse aller Steuerzahler, nicht nur der Deutschen, sondern aller in Europa.
Wird Irland das nächste Griechenland? Egal, ob Geld fließt, einen Unterschied gibt es. Hier ist nicht eine verschwenderische Regierung das Problem, sondern das Milliardengrab Anglo-Irish Bank. Wann ruft Irland nach Hilfe? Wird es gar von Spanien oder Portugal dazu gedrängt, um die Märkte zu beruhigen? Auch heute gingen die Spekulationen weiter, konkrete Antworten gibt es nicht. Doch Beobachter hier in Brüssel sind sich einig, leicht würden die Iren sich einen solchen Schritt nicht machen. Denn als modernes Land wollen sie alles vermeiden, was sie auf eine Stufe stellen könnte, mit Griechenland.
In Frankreich sind die Weichen für die lang erwartete Regierungsumbildung gestellt. Wie der Élysée-Palast in Paris vor wenigen Minuten mitteilte, ist die Regierung von Premierminister Fillon zurückgetreten. Präsident Sarkozy habe den Rücktritt bereits akzeptiert. Die geplante Regierungsumbildung gilt als Versuch des Präsidenten, vor den Wahlen 2012 verloren gegangenes Terrain wieder gut zu machen. Die Bundesregierung hat das Einflugverbot aus dem Jemen gelockert. Es war Anfang des Monats verhängt worden, nachdem in Frachtflugzeugen Paketbomben gefunden wurden. Wie das Bundesinnenministerium heute mitteilte, können seit gestern wieder Reisende mit Gepäck aus dem Jemen nach Deutschland einfliegen. Allerdings dürfen die Flugzeuge weiterhin keine Fracht oder Post an Bord haben. Auch reine Frachtflüge bleiben weiter untersagt. Bayer Leverkusen hat in der Fußball-Bundesliga das dritte Spiel in Folge gewonnen. Das Team von Trainer Heinkes gewann beim FC St. Pauli mit 1:0. Die weiteren Ergebnisse: Bremen, Frankfurt 0:0, Wolfsburg, Schalke 2:2, Kaiserslautern, Stuttgart 3:3. Zwischen Mainz und Hannover steht es zurzeit 0:1. Und bereits gestern gewann Dortmund gegen Hamburg 2:0. Morgen spielen Hoffenheim gegen Freiburg und Bayern München gegen Nürnberg. Dortmund ist weiterhin Spitzenreiter. Leverkusen momentan auf Platz 3, punktgleich mit Mainz. Die Bayern stehen im Mittelfeld. Den zweiten Teil der Tabelle führt Hannover an. Auf den Abstiegsplätzen bleiben Schalke, Gladbach und Köln. Sebastian Vettel hat sich die Pole Position für das Formel-1-Finale in Abu Dhabi gesichert. Der Red Bull-Pilot fuhr im Qualifikationstraining die schnellste Runde und verwies Lewis Hamilton auf Platz 2. WM-Spitzenreiter Fernando Alonso wurde Dritter. Bei einem Großbrand im Streichelgehege des Karlsruher Zoos sind am frühen Morgen 26 Tiere getötet worden. Durch die starken Winde griff das Feuer vom Streichelzoo auch auf das Elefantenhaus über. Die dort untergebrachten Dickhäuter und Flusspferde konnten unversehrt gerettet werden. Die Ursache für den Brand ist noch unklar. Ersten Schätzungen zufolge kann der entstandene Schaden Hunderttausende Euro betragen. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 14. November.
Ungewöhnlich milde Luft strömt von Südwesten zu uns. In einem Streifen vom südlichen Nordrhein-Westfalen bis nach Sachsen-Anhalt hat es ergiebig geregnet. Da es dort in der Nacht noch weiter regnet, gelten Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes. Im Süden ist es heute Nacht meist klar, sonst weitere Regenfälle, die sich im Verlauf von der Mitte nordwärts verlagern. Am Tag in der Südosthälfte für längere Zeit Sonne, sonst viele Wolken, am Vormittag Regen, vor allem im Norden, am Nachmittag dann im Westen. Im Süden wird der Wind schwach, sonst mäßig bis frisch mit starken Böen, im Nordwesten am Abend Sturmböen. Heute Nacht 12 bis 5 Grad, an den Alpen 2 Grad. Am Tag ist es sehr mild, örtlich nahe 20 Grad. Am Montag ist es im Südosten teilweise noch freundlich, sonst Wolken. Vom Südwesten bis in die Mitte regnet es gebietsweise. Am Dienstag in der Südosthälfte Regen, sonst auch mal Sonne. Am Mittwoch ist es vielerorts trüb, hier und da auch etwas Sonne.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.05 Uhr mit Karin Mioska. Darin Freilassung, warum das birmanische Regime den Hausarrest für Oppositionsführerin Suu Kyi beendet, und Umdenken, warum die USA ihre Interessen in den Pazifikraum verlagern.